Schön, dass du da bist. Ich bin Dr. Daniel, Arzt mit klinischer Erfahrung. Das ist ein Podcast über medizinisches Wissen, das Leben retten kann. Viel Spaß beim Zuhören. Eine Welle, die langsamer fährt als ein Auto auf der Autobahn, kann eine ganze Küstenstadt auslöschen. Eine Welle, die auf offenem Meer kaum einen halben Meter hoch ist, tötet 200.000 Menschen an einem einzigen Vormittag. Und das Schlimmste, die meisten dieser Menschen ertrinken nicht. Sie sterben anders, anders als du es aus Filmen kennst, anders als du es dir vorstellst. Ich bin Dr. Daniel, Arzt mit klinischer Erfahrung aus der Notfall- und Intensivmedizin. Heute zeige ich dir, was wirklich passiert, wenn ein Tsunami auf die Küste trifft. Physikalisch, medizinisch und ehrlich, ich warne dich, das wird kein Katastrophenfilm. Das wird eine nüchterne Bestandsaufnahme, warum der menschliche Körper gegen diese Naturgewalt fast keine Chance hat und warum die zweite tödliche Welle erst Tage später kommt. Beginnen wir mit dem, was ein Tsunami eigentlich ist. Und nimm hier bitte gleich Abschied von dem Bild aus Hollywood. Ein Tsunami ist keine Welle im klassischen Sinn. Ein Tsunami ist eine bewegte Wassersäule. Wenn sich bei einem Erdbeben der Meeresboden vertikal verschiebt, dann hebt oder senkt sich nicht nur die Oberfläche. Es bewegt sich die gesamte Wassersäule darüber, oft 4 bis 6 Kilometer tief. Diese gewaltige Energie verteilt sich auf eine riesige Wassermasse. Etwa 80% aller zerstörerischen Tsunamis entstehen durch Erdbeben an Subduktionszonen, also dort, wo eine tektonische Platte unter eine andere taucht. Der Rest geht auf Vulkanausbrüche, Unterseeische Hangrutsche oder theoretisch Meteoriteneinschläge zurück. Ein neueres Phänomen war der Ausbruch des Hunga Tonga im Jahr 2022. Carvajal und Kollegen beschrieben in den Geophysical Research Letters einen atmosphärisch getriggerten Tsunami, eine Form, die wir vorher in dieser Klarheit nicht kannten. Und jetzt zur ersten kontraintuitiven Wahrheit. Auf offenem Meer ist ein Tsunami fast unsichtbar. Die Wollenhöhe beträgt oft nur 30 bis 60 Zentimeter. Ein Schiff darüber spürt nichts. Aber die Wellenlänge erstreckt sich über mehrere hundert Kilometer und die Geschwindigkeit erreicht bis zu 800 Kilometer pro Stunde. Das ist die Reisegeschwindigkeit eines Verkehrsflugzeugs. Erst wenn die Welle die Küste erreicht und das Wasser flacher wird, bremst sie ab. Und weil Energie nicht verschwindet, wird sie in Höhe umgewandelt. Das nennen wir den Shawling-Effekt. Das Ergebnis ist nicht der saubere Brecher, den du aus Surfvideos kennst. Es ist eine Wassermauer, eine schnell steigende, dunkle, schmutzige Front, die kommt und nicht mehr zurückweicht. Weil beim Tohoku-Tsunami in Japan 2011 wurden Höhen von bis zu 30 Metern gemessen, höher als ein 10-stöckiges Haus. Und damit sind wir bei der Frage, warum dieses Wasser den Menschen so kompromisslos tötet. Die meisten Menschen glauben, ein Tsunami tötet durch Ertrinken. Das ist medizinisch falsch oder zumindest nur die halbe Wahrheit. Ein strömender Wasserfilm von nur 50 cm Höhe reißt einen Erwachsenen um. Bei einem Meter wirken etwa 7 bis 8 kN Kraft pro Quadratmeter auf den Körper. Du kannst dagegen nicht anstehen. Du kannst auch nicht dagegen anschwimmen. Und in diesem Wasser schwimmst du sowieso nicht. Du wirst transportiert, gemeinsam mit Holzbalken, mit Autos, mit Schiffsteilen, mit Beton, mit Stahl. Diese Trümmer werden zu Geschosse. Klinisch sehen wir bei diesen Patientinnen und Patienten ein klassisches Polytrauma. Schädelhirntrauma, weil der Kopf gegen Beton schlägt. Thoraxtrauma mit Rippenserienfrakturen und Pneumothorax. Offene Unterschenkelfrakturen, innere Blutungen. Das Ertrinken kommt oft erst dann, wenn der Mensch durch das Trauma bereits bewusstlos ist. Der Sog der zurücklaufenden Welle, der sogenannte Backwash, ist häufig tödlicher als die einlaufende Welle, weil er Menschen ins offene Meer zieht. Und dann beginnt das, was wir in der Notfallmedizin die zweite Phase nennen. Wer überlebt, ist nicht gerettet. Inoue und Kollegen beschrieben 2012 in der Fachzeitschrift Respirology das Krankheitsbild der sogenannten Tsunami-Lunge. Überlebende aspirieren während der Welle Salzwasser, vermischt mit Schlamm, Bakterien, Diesel und Chemikalien. Anfangs wirken die Patientinnen und Patienten stabil. Nach 48 bis 72 Stunden kommt die progrediente Atemnot, dann das ARDS, das schwere Lungenversagen. Häufig finden wir atypische Erreger, sogar Schimmelpilze wie Scedosporium oder Aspergillus. Dazu kommen Wundinfektionen. Eine zunächst banale Schürfwunde kann sich innerhalb von Tagen in eine nekrotisierende Faszitis verwandeln, oft durch gramnegative Keime wie Aeromonas oder Vibrio. Tetanus, multiresistente Erreger. Und dann, in der dritten Phase, Tage bis Wochen später, kommt die Sekundärwelle der Infektionen über die zerstörte Infrastruktur, Cholera, Typhus, Hepatitis A. Das ist der medizinische Grund, warum die Opferzahlen einer solchen Katastrophe noch lange weiter steigen, nachdem das Wasser sich längst zurückgezogen hat. Lass mich kurz zu Sri Lanka kommen. Am 26. Dezember 2004 ereignete sich vor Sumatra ein Erdbeben der Magnitude 9,1. Die Welle erreichte die Küste Sri Lankas etwa 2 Stunden später. Insgesamt starben in 14 Ländern rund 230.000 Menschen, etwa 35.000 davon in Sri Lanka. Der Zug Queen of the Sea wurde von der Welle erfasst. Etwa 1.700 Menschen kamen ums Leben. Es ist bis heute die schwerste Zugkatastrophe der Geschichte, verursacht durch einen Tsunami. Aus dieser Katastrophe ist 2006 das Indian Ocean Tsunami Warning System hervorgegangen. Dusi und Kollegen analysierten 2013 in Plus Currents Disasters die Sterblichkeitsmuster in Aceh, Indonesien. Das Ergebnis war eindeutig. Wer näher als 500 Meter an der Küste war, hatte eine drastisch erhöhte Sterblichkeit. Wer es schaffte, sich auf höher gelegenes Terrain zu retten, überlebte deutlich häufiger. Höhe schlägt Distanz. Das ist die zentrale Lektion. Und jetzt zur unbequemen Frage, wird es Tsunamis immer geben? Die Antwort ist ja. Solange Plattentektonik existiert, also für die nächsten Milliarden Jahre, wird es Tsunamis geben. Weltweit zählen wir etwa 2 zerstörerische Ereignisse pro Jahr. Größere Katastrophen alle 10 bis 15 Jahre. Etwa 80% ereignen sich im pazifischen Feuerring. Aber auch das Mittelmeer kennt Tsunamis, denk an Messina 1908. Die Nordsee wurde vor 8000 Jahren vom Storegger Hangrutsch getroffen. Und Lissabon erlebte 1755 eine Katastrophe, die ganz Europa erschütterte. Steigender Meeresspiegel und dichtere Küstenbesiedlung erhöhen das Risiko zusätzlich. Was solltest du also tun? Erstens, wenn du an einer Küste bist und ein starkes Erdbeben spürst, warte nicht auf eine offizielle Warnung. Geh sofort auf höher gelegenes Terrain. Zweitens, wenn sich das Meer plötzlich weit zurückzieht und der Meeresboden sichtbar wird, ist es kein Schauspiel. Das ist die letzte Warnung. Lauf! Drittens, vergiss das Bild der einen großen Welle. Tsunamis kommen in Serien. Die zweite oder dritte Welle, oft 30 bis 60 Minuten später, ist häufig die größte. Viertens, Höhe ist wichtiger als Distanz. Ein zweiter Stock genügt oft nicht. Such Gebäude mit mindestens 4 Stockwerken aus Stahlbeton. Fünftens, geh nicht zurück, bevor offiziell Entwarnung gegeben wurde. Sechstens, wenn du in einer Risikoregion lebst, kenn deine Evakuierungsrouten. Heute, nicht morgen. Siebtens, wenn du nach einem Tsunami überlebt hast, lass jede Wunde, jeden Husten, jede Atemnot ärztlich kontrollieren. Die Tsunamilunge ist tückisch. Sie kommt verzögert. Rekapitulieren wir. Ein Tsunami ist keine Welle, sondern eine bewegte Wassersäule. Er tötet nicht primär durch Ertrinken, sondern durch mechanisches Trauma, durch Aspiration, durch Infektionen. Die zweite tödliche Welle ist medizinisch. Sie kommt Tage später. Und ja, es wird sie immer geben. Was wir verändern können, ist nicht die Geophysik, aber unsere Vorbereitung, unsere Warnsysteme, unser Verhalten in den entscheidenden Minuten. Wenn dir dieses Video etwas gebracht hat, lass einen Daumen hoch da und teile es mit jemandem, der an einer Küste lebt oder dorthin reist. Dieses Video ersetzt keine ärztliche Beratung und keine offizielle Katastrophenwarnung. Bleib gesund, dein Notarzt Dr. Daniel. Bis bald. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Dein Notarzt Daniel freut sich über einen Daumen nach oben. Abonniere gerne für weitere medizinische Analysen. Bis zum nächsten Mal.